HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Joachim Unzelt. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Herr Unzelt, Sie sind sehr eng mit Frankreich verbunden. Einer Ihrer Autoren, Jean-Philippe Toussaint. Da sind Sie nicht nur Verleger, sondern Übersetzer und auch Lektor. Wie hat sich überhaupt Ihre Liebe, Ihre Zuneigung zu Frankreich entwickelt?
Ja, guten Tag, Herr Stäblein. Das ist sicherlich eine sehr gute Frage. Diese Beziehung, die ich habe, die sehr enge zu Frankreich und auch natürlich zur französischen Kultur, hat sich sehr wahrscheinlich sehr früh entwickelt durch eine erste Urlaubsreise mit meinen Eltern in die Bretagne. Damals war es nicht selbstverständlich, ins Ausland zu reisen, und für mich war es mit 8 Jahren die erste Begegnung mit dem Fremden, der Fremde. Und ich erinnere mich noch, dass ich dort sehr ausgiebig mit französischen Kindern am Strand gespielt habe, nichts verstanden habe, die mich gerufen haben, wie meine Mutter mir später sagte, Allemand, Allemand, viens ici, jouez avec nous. Und daraus hat sich ein subkutanes Interesse ergeben über französische Wahl im Gymnasium, Internat. Später kam ich über Marcel Proust, der auch noch heute noch mein wesentlicher Lebensautor ist, zu der Überzeugung, dass ich ihn auf Französisch lesen müsste, um ihn wirklich zu verstehen, und habe mich in die Sprache gekniet, habe dann in Frankreich auch in Paris gearbeitet, bei einem französischen Verlag, Gallimard, habe dort auch meine spätere Frau kennengelernt, eine Französin, und habe da auch Kinder, die 2 Nationalitäten haben, aber Sie sehen, da ist einiges mit der französischen Kultur und dem Land verbunden.
Und verbunden auch als Kind schon mit der Bekanntschaft oder mit dem Sehen von ganz großen Autoren.
Ja, Sie spielen jetzt wahrscheinlich an, dass ich im Alter von eben auch 8 Jahren Samuel Beckett oder 7, ich weiß es nicht mehr genau, kennengelernt habe, in einer sehr merkwürdigen Situation, weil mein Vater hatte ihn als sein Autor im Surkamp Verlag noch nicht kennengelernt gehabt, und als wir von einer Reise eben zurückkamen über Paris, traf man sich in der Closerie de Lila, und weil die Familie sich schämte, mit einem kleinen Kind zu kommen, hat man mich im schwarzen VW Käfer vor der Tür gelassen. Und die Legende sagt, dass Beckett mich aus dem, es war Sommer, Hochsommer, aus dem 100 Grad heißen Käfer gerettet hat und mir ein Eis gebracht hat. Also sozusagen noch eine sehr positive Variante, was Frankreich angeht.
Das war etwa 1961, 62?
Ich denke sogar 60, so in der Richtung war das.
Ja. Ja. Das heißt, Sie waren dann auch öfter in Frankreich, schon als Kind und dann als Jugendlicher auch.
Also diese Male als Kind, die beschränken sich auf 3 Mal, glaube ich. Aber später, wie gesagt, durch mein Interesse an Frankreich, habe ich Ferienkurse gemacht in Cannes und in Nizza. Also während der Schulferien dort 4 Wochen auch nochmal Sprachunterricht. Und so wuchs das eine zum anderen. Ja.
Und es begann dann eigentlich eine lebenslange intensive Beschäftigung mit der französischen Kultur, mit der französischen Literatur. In der Schule hatten Sie auch in der Odenwaldschule eben einen Lehrer, der das auch gefördert hat?
Ja, leider Gottes war es so, wir hatten ein sehr gutes Kurssystem, damals schon mit Punkten und allem. Und da gab es dann nur noch 4 Menschen, die französisch Wahl belegt haben. Wir brauchten aber mindestens 6. Also wurde das abgeschafft. Also da war da nichts mehr mit Französisch.
Also mussten Sie
selbst ran
an dieses Land. Und Sie sind ja dann, haben Sie schon gesagt, schon sehr früh, nachdem Sie, glaube ich, das Studium kurzfristig abgebrochen hatten, der Germanistik in München, nach Frankreich, nach Paris, zu Gallimard gegangen.
Also um das mit dem Abbruch zu erklären, das war so, dass ich nach dem Abitur eine Verlagslehre im Surkamp Verlag gemacht habe, um eben zu sehen, ob das eine Berufsperspektive ist. Bin danach 4 Semester an der LMU in München gewesen und habe mich fürchterlich gelangweilt und wollte eigentlich wieder zurück in den Verlagsberuf, da ich doch einen sehr starken Praxisbezug habe, und habe deswegen gesagt, ich exmatrikuliere mich und gehe nach Paris, eben ein Jahr in 2 Verlagen, also vor allen Dingen Gallimard, zu arbeiten. und habe dann aber beschlossen, mich wieder zu immatrikulieren und bin nach Berlin gegangen, um dort zu promovieren. Aber immer unter der Maßgabe, das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Ich habe im 9. Semester meine Dissertation abgegeben und durfte dann wieder in Verlagen arbeiten.
Ja, und die Dissertation war über Kafka, aber nochmal zurück zu Paris. Haben Sie da auch Antoine Gallimard, den Verlagsleiter von Gallimard, kennengelernt?
Claude Gallimard zu dieser Zeit. Das ist der Vater von Antoine. Und wir haben, ja gut, das sind ja Götter gewesen. Ich war ja da kleiner Lehrling. Man hat sich da ein, zweimal getroffen. Ich habe natürlich eher mit dem Sohn von ihm, mit Antoine, eine Beziehung gehabt und wir haben uns da häufiger gesehen. Aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre, also mit den Hofern. Ich hatte da andere Dinge. Ich habe beispielsweise wundervolle Erfahrungen in zwei Buchhandlungen dort gemacht. Also nee, das war die Librairie Gallimard im Boulevard Raspail und damals noch existierend Le Divan. Und das war sehr spannend auch, den Kontakt eben mit dem Publikum zu haben und über Literatur zu sprechen. Das ist ja so auch meine Leidenschaft.
Ja, und in Paris hatten Sie ja auch dann nochmal von Samuel Beckett gehört, dass er einen besonderen Autor noch geschätzt hatte. Samuel Beckett hat bei Edition de Minuit veröffentlicht und dieser kleine Verlag hatte immerhin einen Nobelpreisträger, Claude Simon, hervorgebracht, aber auch jüngere Autoren.
Es war so, dass durch diese Begegnung ursprünglich als Kind Samuel Beckett eine Neigung hatte, mich empfangen zu wollen. Ich kann es nicht anders ausdrücken, weil ich habe eine ganz große Hochachtung vor diesem großartigen Autor und er war so freundlich immer zu mir und hat immer gesagt, also immer, toujours quand tu es à Paris, tu vas me voir. Also immer, wenn du in Paris bist, darfst mich sehen kommen. Und ich musste das anmelden über den Verlagsleiter, also Jérôme Landon. Das heißt, ich habe ihm gesagt, ich bin da und kann ich sehen. Und dann hat man sich getroffen. Und tatsächlich bei einer dieser Begegnungen, wir sind allerdings jetzt schon in den 80er Jahren, wo ich bei Sorkam Verlagsleiter, gleichberechtigter Verleger war, hat Beckett erwähnt, dass es da so einen neuen Autor gäbe, der ein erstes Buch hätte, Jean-Philippe Toussaint, ebenfalls Edition de Minuit. Und da bin ich auf diesen großartigen Autor aufmerksam geworden und habe ihn dann schließlich auch zu Sorkam gebracht und ihn auch selbst übersetzt.
Jean-Philippe Toussaint haben Sie dann in Deutschland aufgebaut, übersetzt, das erste Buch.
Ja. Also ich wollte eigentlich schon, um diese Anekdote jetzt zu bringen, vorher übersetzen, und zwar Patrick Modiano in Jeunesse, also eine Jugend.
Aber da war Handke schneller.
Oder? Moment, schneller. Ich war schon sehr schnell. Wir hatten das gekauft gehabt, diese Rechte für Sorkam Verlag. Ich wollte das übersetzen und eines Tages kam mein Vater von einem Mittagessen in Paris mit Handke zurück nach Frankfurt und hat gesagt, da gibt's einen tollen neuen Autor, Handke will ihn übersetzen und wir haben ihm gesagt, ja, wir haben den Autor schon längst und eigentlich wollte ich übersetzen, aber natürlich, wenn Handke übersetzt, das ist gar keine Frage. Also ich war in den Startlöchern, etwas zu übersetzen, was in diesem literarischen Niveau eben sich bewegt.
Und dann haben Sie Jean-Philippe Toussaint begleitet von den ersten Büchern bis aktuell, bis...
Ja, das Schönste für einen Verleger, um es mal so zu sprechen, um vom Übersetzen wegzukommen, ist ja, wenn man einen Autor hat, den man, wie man sagt, pflegen kann, den man allerdings aber auch blind verlegen kann. Das heißt, das ist das wirklich Erstrebenswerteste, dass jedes Buch dieses Autors hervorragend ist, zu einem passt und man macht es eigentlich, wie ich sagte, ohne darüber nachzudenken. Da gibt es relativ wenige, in meinem Verlag zum Glück doch einige und dazu gehört auf jeden Fall Jean-Philippe Toussaint, den ich also herausbringe, fast zeitgleich mit der Originalausgabe, weil ich bereits weiß, wenn es soweit ist, weil ich das Manuskript dann schon bekomme von ihm direkt und das ist sehr, eine enge Freundschaft hat sich da entwickelt.
Für uns deutsche Leser ist das eine wichtige Vermittlungstätigkeit, die der Verleger Joachim Unzelt hier spielt. Sie haben schon angedeutet, Ihr Vater hatte da einfach gesagt, nee, Modiano, das darf jetzt der Sohn nicht machen.
Na gut, das versteht man ja. Also ich meine,
aber der Konflikt hat sich dann zugespitzt.
Nein, es gab diesen Konflikt, nachdem ich zusammengenommen 10 Jahre im Sorkam Verlag gearbeitet habe. aus Gründen, die ich jetzt hier nicht darlegen will. Nur der Konflikt, den ich in der Öffentlichkeit sozusagen hatte, hat sich entwickelt aus einem Streitgespräch heraus, in dem mein Vater mir zu Beginn dieses Gesprächs verkündet hat, dass ich bitte den Verlag zu verlassen habe, nicht? Und er hat mir gewissermaßen eine Kündigung auf den Tisch gelegt und danach gab es den Konflikt. Davor gab es keinen Konflikt.
Wie hat sich dieser Konflikt entwickelt? Da gibt es ja sehr, sehr viele
Ja gut, ich wollte gerade sagen, es hat jetzt hier in der Kürze der Zeit wenig Sinn, diese gesamte Sache aufzurollen. Ich habe bereits erwähnt, es war ein Gespräch, ein Streitgespräch. Und zu Beginn des Streitgespräches war klar die Kündigung meines Verlegerstatus im Sorkamp Verlag. Und daraufhin war eben meine Frage, was das soll. Und daraus ergab sich der dann bis zum Tod meines Vaters dauernde Konflikt, weil ich auch antworten wollte, warum das so ist, nicht? Die Behauptungen, die später kursierten, sind zum Großteil falsch. Und ich war sehr überrascht, muss ich auch sagen, darum. Es ist sicherlich so, dass in jedem mittelständischen Betrieb, wenn es um eine Nachfolgeregelung geht, gibt es Reibereien, es gibt Konflikte, nur diese Konflikte muss man lösen können. Und ich denke, mein Vater war nicht bereit, eben eine Konfliktsituation mit mir auf vernünftige Weise zu lösen. Er wollte einfach nicht aufhören und er hat auch tatsächlich dann nicht aufgehört und hat eben bis zu seinem Tod mit 80 Jahren die Firma geführt, was nicht in jedem Fall eben eine vernünftige Nachfolgeregelung ist, wenn ich mir das so erlauben darf zu sagen.
1990 war das? Dieser Streit,
ja, genau.
In dem Jahr ist die Ehe ihrer Eltern auch geschieden worden?
Ja, das ist auch eine interessante Beobachtung. Im Mai 1990 war die Scheidung. Mein Vater hat sich im August wieder verheiratet, 1990, und Ende Oktober 1990 bin ich gekündigt worden.
Also eine gewisse Konsequenz.
Ich möchte hier keine Zusammenhänge bilden, aber da ist schon etwas
Sie dahinter. Sie haben eine sehr enge Bindung zu Ihrer Mutter, Hildegard.
Natürlich, also das ist ja mehr als Sie, dieses Wort natürlich kann man darüber nicht sagen.
Und haben sich von daher auch solidarisiert mit ihr?
Selbstverständlich, das ist auch natürlich.
Hätten ja auch auf die Seite des Vaters gehen können.
Ja gut, war ich ja auch, nicht? Also das ist ja so, ich bin Einzelkind und bin mit beiden Elternteilen hervorragend zurechtgekommen mit den gewissen Dingen, die man halt hat zwischen Eltern und Kindern. Aber das war eine sehr überraschende Wendung.
Das war die neue Frau?
Das sagen Sie.
Da kam was dazwischen, das den Konflikt gesteigert hat?
Das sagen Sie. Also wie gesagt, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber es war natürlich dann sehr schwierig für Sie, weil Sie dann 37 Jahre alt waren.
Ja, 36 oder 37, und es ist natürlich sehr schwierig, wenn man ohne Plan B sich voll auf nur eine Aufgabe vorbereitet hat, nämlich die Übernahme der Verantwortung, alleinigen Verantwortung im Sorkamp Verlag. Und eben auch den gesamten Lehrplan oder wie soll ich sagen, die ganze Ausbildung da hinten in diese Richtung betrieben hat und dann dasteht und gewissermaßen nicht genau weiß, was man dann eigentlich machen soll.
Damit zusammenhängt, haben Sie sich auch einen Musiktitel gewünscht, der vielleicht für diese Phase Ihres Lebens aussagekräftig ist.
Gut, ich würde jetzt nicht sagen, das hat jetzt mit dieser Sache zu tun, sondern ich wurde ja gebeten, 3 Musiktitel hier für diese Sendung auszuwählen. Ich könnte 100 Musiktitel nennen, aber Bezüglichkeiten habe ich hier nicht hergestellt. Ich habe wundervolle Musiken im Kopf gehabt, beispielsweise die längste Rock'n'Roll-Medley-Version von 10 Years After I'm Going Home, aber das würde hier die Sendezeit überschreiten mit 12 Minuten. Oder die Version Jimi Hendrix Little Wing von Jimmy Ray Vaughan, auch über 10 Minuten. Es gibt tolle Lieder, also ohne Bezüglichkeiten. Jetzt kommt Congratulations von Traveling Wilburys.
Congratulations for breaking my heart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night I lay alone in my bed.
Das war Congratulations von Traveling Wilburys auf Wunsch von Joachim Unzelt im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Unzelt, die Stimmung in diesem Song ist leicht triste, wenn man nachliest, was Ihr Vater damals gesagt hat und in einem Protokoll auch wiedergegeben hat. Im Grunde genommen, der schafft das nicht, und Sie selbst haben dann auch von einer Vater Morgana gesprochen. Tja, das waren sehr schwierige Zeiten für Sie.
Also ich musste es wieder zweiteilen. Es gab ja diese 10 Jahre Zusammenarbeit mit meinem Vater, die sehr produktiv waren. Das waren die 80er Jahre, die für den Verlag, sagen wir mal, die goldensten Zeiten waren. Es ging alles nur wunderbar. Und ich werde dieses Jahrzehnt in bester Erinnerung behalten. Also wir haben dort Autoren verlegt, die heute also Kultstatus haben, über Uwe Jonsson, Thomas Bernhard, Handke und andere. Es war wirklich eine fantastische Zeit, dass sich dann Konflikte ergaben. Ich habe es angedeutet, in jedem mittelständischen Betrieb ist eine Nachfolgeregelung problematisch, und dazu gehört, dass sich beide, der Nachfolgende und derjenige, der die Herrschaft abgibt, einigen auf ein Prozedere, und das war bei uns schlecht gemanagt, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber zu Ihrer Leistung als junger Verleger gehört ja auch, Sie waren zuständig für französische und spanische und junge deutsche Literatur, dass Sie damals auch dank einer Vermittlerin, zum Beispiel Isabel Allende, publiziert haben, die sich, glaube ich, 5 Millionen Mal verkauft hat.
Gut, das war noch in der Zeit, als ich Verkaufsleiter war. Also ich habe angefangen im Sorgam Verlag als geschäftsführender Inhaber der Verkaufsabteilung, und da war eben der Fall, dass unser Scout Mitchie Straußfeld sagte, wir haben jetzt tolle spanische Autoren, lateinamerikanische Autoren, Männer, aber noch keine Frau. Und hier taucht plötzlich Isabel Allende auf, eine völlig unbekannte chilenische Autorin. Es mag komisch klingen, wenn man das heute sagt, unbekannt, aber sie war völlig unbekannt. Mhm. Sie war sogar in Spanien unbekannt, als wir das Geisterhaus herausgebracht haben. Und wir haben in Deutschland einen wahnsinnigen Erfolg damit gehabt, bis heute mit allen Ausgaben Deutsch 4,5 Millionen Exemplare. Mhm. Und ich rede ja von den goldenen 80ern, und das war wirklich eine fantastische Sache. Ich spreche ja auch Spanisch, und ich konnte diese Sache da sehr gut eben mit den Autoren und Autorinnen da verhandeln.
Zu dieser Vater Morgana, letzter Schlenker noch, aber das interessiert mich doch. 1924 geboren, ein Siegertyp, aber der auch im Krieg ja doch Erfahrung gemacht hat. Hat er davon erzählt?
Nein.
Haben Sie ihn nachgefragt?
Das ist jetzt eine sehr spannende Frage, weil ich habe es immer mal wieder versucht, und mein Vater hat abgewehrt, und irgendwann, da war ich schon in den 30ern, habe ich gesagt, jetzt als wir mal beim Glas Wein saßen, jetzt sag doch mal, dich bedrückt da etwas, da ist doch was passiert. Er war knapp 4 Jahre im Krieg, Wehrmacht. Und Marine dann, und dann sagte mein Vater doch einfach, ja, darauf habe ich jetzt lange gewartet, aber ich muss dir ehrlich sagen, jetzt ist es zu spät.
Aber Legenden kursierten, Mythen kursierten, wie in dieser ganzen Generation.
Mein Vater gehörte tatsächlich zu dieser Generation des Schweigens, ich will nicht sagen Verdrängens. Ich weiß von meiner Mutter ein paar Sachen, die mein Vater ihr erzählt hat, aber ich weiß von meiner Mutter auch, dass mein Vater ihr gegenüber auch wenig erzählt hat.
Aber bestimmte Folgen hatte es, so eine eiserne Disziplin oder so ein Panzer?
Also jetzt wollen wir nicht in die psychologischen Details dieser Sache gehen. Wir können das vielleicht dadurch abkürzen, zu sagen, dass das sicherlich Folgen hat für die eigene Persönlichkeit.
Und das war natürlich auch einer der Ursachen für den Konflikt, weil jemand nicht zugeben kann, dass er...
Das will ich so nicht sagen, aber es ist durchaus schon von meinem Vater so in Nebensätzen gefallen, ja, weißt du, was ich durchgemacht habe und hier, ihr, eure Generation, ihr seid sozusagen auf Moos gebettet.
Also schwierige Zeiten in diesem Konflikt mit dem Vater Anfang der 90er Jahre, aber Sie haben dann eben die Frankfurter Verlagsanstalt aufgebaut und einer Ihrer wichtigsten Autoren war und ist Bodo Kirchhoff geblieben, der mit Ihnen zusammen den Zurkamp Verlag verlassen hat.
Ja, es ist so, dass ich Bodo Kirchhoff jetzt im nächsten Jahr, während es 40 Jahre sein, so lange kenne, dass er sich dann schließlich auch entschlossen hat, in die von mir dann neu gegründete Frankfurter Verlagsanstalt zu wechseln. Natürlich erst, Autoren sind auch Scheurie, um es mal so zu sagen, nachdem er geguckt hat, ob ich die ersten 3-4 Jahre auch ökonomisch überlebe, und ist dann mit seinem großen Roman Palando zu mir gewechselt. Mhm. Inzwischen haben wir seither 19 Bücher gemeinsam gemacht in der Frankfurter Verlagsanstalt. Und das ist, wie ich es eingangs sagte, einer dieser tollen Fälle für einen Verleger, dass man blind diese Bücher macht. Blind nicht wegen Blindheit, sondern weil man weiß, es ist hervorragend. Und dass man eben auch dieses seltene Gefühl hat, in einer geschäftlichen Beziehung auch Freundschaften zu pflegen.
Was nicht leicht ist, weil...
Weil man eine geschäftliche Beziehung hat, ja, selbstverständlich.
Ja. Aber Sie hatten dann großen Erfolg, vielmehr Ihr Autor, Bodo Kirchhoff, hat dann den Deutschen Buchpreis bekommen, den Sie sogar zusammen mit ihm und der Stadt Frankfurt entwickelt haben.
Ja, das ist auch eine tolle Geschichte, dass wir gesehen haben, Kirchhoff und ich, dass hier etwas fehlt. Und dass es hier einen deutschen Preis gibt, eben nicht gibt, haben wir da vor 15 Jahren mit der Stadt Frankfurt, dem Kulturamt und später auch mit unserer OB, Oberbürgermeisterin Petra Roth, besprochen. Der Grund, warum es das nicht gab, war das fehlende Identitätsverständnis der Deutschen als solche. Und das war erst möglich nach der Wiedervereinigung, dass man einen deutschen Preis machen konnte. Und wir waren eben der Ansicht, dass wir es für den Buchhandel machen und mit den deutschen Buchverlagen zusammen, so wie auch eben nach dem Krieg der Friedenspreis des deutschen Buchhandels gegründet wurde. Das ist sozusagen einer der absolut wichtigsten Preise, die wir hier haben in Deutschland. Und über den Gedanken, dass wir so etwas Identitätsstiftendes Deutsches machen für den Buchhandel, hat sich der Deutsche Buchpreis entwickelt. Wir haben den Vorschlag Petra Roth gemacht. Sie hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Wir geben euch den Kaisersaal dafür. Schließlich hat der Börsenverein sich dann der Sache angenommen. Und es ist eine der wirklich tollsten Erfolgsgeschichten, die wir haben im Buchhandel mit diesem Preis. Es ist also schön zu sehen. Und natürlich noch schöner, wenn man das dann, diesen Preis auch noch bekommt. Also es ist für einen Verlag jedes Mal, also jeder Verlag, der diesen Preis bekommt, ist sehr glücklich.
Sie waren nicht immer glücklich mit der Vergabe dieses Preises. Einer Ihrer ganz großen Autorinnen, Nino Haratischvili, hat es bei dem großen Roman Das achte Leben für Prilka nicht geschafft. Da waren Sie aber nicht so ganz zufrieden.
Ja, das war 2014 und die Geschichte war so, dass dieses Buch, Das achte Leben für Prilka, der auf Deutsch schreibenden Georgierin Nino Haratischvili, nicht einmal auf die sogenannte Longlist des Deutschen Buchpreises gewählt wurde. Die Jury hat das einfach nicht gelesen. Das sind 1280 Seiten und später, ich möchte den Jurymitgliedern nicht nachtreten, aber einer nach dem anderen hat mir so gesteckt, es war einfach zu lang und sie haben es nicht mehr gelesen. Und wir bereuen das hinterher, weil das wäre nun wirklich ein Buch gewesen, das zumindest auf die Longlist gewählt werden müssen. Wir haben mit diesem Buch einen beispiellosen Erfolg für unseren Verlag trotzdem gehabt und wir denken also jetzt eigentlich nicht mehr im Zorn darüber nach, aber damals 2014 im Sommer war ich doch sehr zornig.
Ausgerechnet ein Kritiker hatte damals dieses Buch über alle Maßen gelobt und jetzt das nächste, nämlich Katze und General, ja, ziemlich scharf kritisiert. Im Grunde genommen ist es doch ein ähnliches Buch von der pathetischen, von der emotionalen Aufgeladenheit, von der Erzählfreude, die Nino Haratischvili da entwickelt. Wie kann sowas passieren, dass ein Roman erst gelobt wird?
Herr Stäblein, ich bin jetzt über 30 Jahre in diesem Beruf unterwegs. Und was literarische Kritik angeht, habe ich einiges an Erfahrung mitgenommen. Der Kritiker, über den wir hier reden, profiliert sich gerne vor allen Dingen im Fernsehen. Und im Fernsehen ist literarische Kritik eher so etwas wie, wie soll ich sagen, Tontaubenschießen. Da hat man zwei Schüsse, nicht mit dem ersten, oder mit dem ersten wird's hochgeschleudert, damit es ganz oben ist. Und wenn es ganz oben ist, wird es abgeschossen, dass nochmal ganz nach unten fällt. Man muss inszenieren in diesem Bereich. Das heißt, man muss auch einen Titel erstmal ganz hoch loben in die Superlative und dann ganz in den Boden stampfen. Und da, witzigerweise, haben zwei dieser Koryphäen, nämlich Dennis Scheck und der Weidermann, die beide sehr fernsehaffin sind, dieses in den Boden stampfen bei dem folgenden Buch Die Katze und der General betrieben, obwohl dieses Buch genau die gleichen Qualitäten hat, nur nicht so lang ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber also, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Dennis Scheck, dem zugestanden wird, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Bücher auch in die Mülltonnen zu werfen. Das ist eben der Reiz des Theatralischen und man muss sich da profilieren und das Profilieren sehe ich in diesem Falle. Da wurde das Opfer in diesem Fall Nino Haratischvili.
Wir, also die ARD, die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sind ja auch unterschiedlicher Meinung. Wir in HR2 Kultur und für das ARD-Radio-Festival haben Nino Haratischvili ihren Roman gesendet als Lesung. Also man kann unterschiedlicher Meinung einfach
auch sein. Nein, das ist falsch formuliert. Man kann der Meinung nur sein, dass es ein sehr gutes Buch ist, eine hervorragende Autorin. Und man muss wirklich konzidieren, dass es eben auch Kritiker-Koryphäen gibt, die sie in den Grund und Boden gestampft haben. Aber das ist eben das Kritiktheater.
Sie haben in dem Verlag, Frankfurter Verlagsanstalten, auch Höhen und Tiefen erlebt, nämlich zum Beispiel, dass bestimmte Autoren sie auch verlassen haben. Das ist ja natürlich auch hart, wenn ein Autor wie Händler oder Steinecker, den sie aufgebaut haben, dann zu einem größeren Verlag geht.
Ja, das muss man anders sehen. Das ist so, wenn man einen Verlag from the scratch, wie das im Englischen heißt, also vom Null auf aufbaut. Und was jetzt auch so mein Temperament ist, neue Autoren entdeckt, zu dem Verlag führt mit den ersten Büchern. Das habe ich ja bereits bei Sorkamp Verlag gemacht, im Sorkamp Verlag mit Reinhard Götz oder Thomas Hettchen, Norbert Gstrein oder Marcel Bayer. Das sind alles Autoren, die ich mit ihren ersten Büchern dort verlegt habe. Und dorthin gehe und eben einen Ernst Wilhelm Händler, Nora Bosson, Marion Poschmann und Thomas Steinecker entdecke, die dann schon Preise kriegen, Aspektepreis für das beste deutschsprachige Debüt. Man selbst als Verlag aber noch ultra klein ist, dann streben diese Autoren, die schon von den ersten Büchern sehr große Erfolge haben, natürlich auch zu größeren Verlagen hin. Aus mehreren Gründen, nicht? Man ist, also, Sie dürfen die Frankfurter Verlagsanstalt auch heute nicht überschätzen. Wir sind sehr klein geblieben. Wir machen höchstens 15 Bücher im Jahr, versuchen aber mit diesen Büchern eben ganz oben mit dabei zu sein oder ganz oben auf der Fläche im Buchhandel dabei zu sein. Dort, wo man die Bücher sieht, mit den Preisen, literarischen Preisen dabei zu sein. Sie erwähnten den Deutschen Buchpreis. Aber wir sind halt weiterhin klein. Und da blieb es nicht aus. Ich sage absichtlich blieb, weil im Moment sieht es das doch so aus, dass Autoren bleiben, dass der eine oder andere Autor, Autorin zu großen Verlagen wie S. Fischer, Sorkamp, Hansa ging. Und das ist schmerzhaft. Aber das sind jetzt keine Tiefen, sondern man muss das als natürliches Geschäft betrachten. Da auch es Verlage gibt, die wie im Falle, oh gut, ich nenne jetzt keine Namen, mit einem sechsstelligen Scheck winken. Und diese Vorschüsse können wir nicht toppen.
Ja, es ist ein anderer Verlag, ein Frankfurter Verlag, der auch eine Figur aufgebaut hatte und die dann verloren hatte. Das gehört zum Verlagsgeschäft
das
dazu.
Ist klar. Ja.
Und da haben Sie
es ist noch nicht so schlimm wie im Fußball.
Ja, damit kommen wir eigentlich auch zu der schwierigen Lage der Verlage. Hier in Frankfurt muss K.D. Wolf seinen Strömfeld Verlag aufgeben, hat Insolvenz angemeldet. Sie waren ja auch lange Vorsitzender dieser Gemeinschaft
der Publikumsverlage.
Ja, Sie kennen die deutsche Verlagsgesellschaft
ganz gut. Also ich war 7 Jahre lang Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft, gewissermaßen Sprecher der deutschen Publikumsverlage und habe deswegen auch den Wandel im Geschäft, der ja wirklich jedes Geschäft, also nicht nur das Buchhandelsgeschäft, beeinflusst hat, mitbekommen und musste es kommentierend begleiten und auch mit der Politik besprechen. Das, was heute als Disruption durch die digitalen neuen Geschäftsmodelle beschrieben wird, habe ich damals schon bereits zu Beginn des Jahrtausends eben auch als Bruch bezeichnet. Und wer sich darauf, und das ist jetzt meine schnelle Antwort, wer sich darauf nicht einstellt, auf diese neue digitalen Herausforderungen, ist über kurz oder lang weg. Es gibt allerdings nicht nur die neue digitale Welt, sondern es ist eine Symbiose, die wir anstreben. Das heißt, es wird das Digitale und das Analoge nebeneinander existieren. Nur wenn man das Digitale völlig ausschließt, ist man weg. Und da gibt es eben sehr viele Geschäftsmodelle auch bei Verlagen, die noch nach alten Gesichtspunkten denken und das wird dann sehr schwierig. Der Leidtragende hauptsächlich im Moment ist der stationäre Buchhandel. Der kann sich nicht über digitale Produkte und so etwas finanzieren. Im Gegenteil, er hat Konkurrenten bekommen wie Amazon, also der böse Gigant, der die großen Umsatzanteile aus dem stationären Buchhandel absaugt. Wobei auch wieder zu sehen ist, dass wir jetzt, glaube ich, nach großer Rückgängen eine Stagnation haben, die bodenbildend ist. Das heißt, wir haben, glaube ich, tiefer geht's jetzt nicht mehr. Und die allgemeine Meinung ist, wir haben jetzt ein Stadium erreicht, wo wir wieder drauf aufbauen können. Wir haben festen Boden, es wird wieder investiert in die Buchhandlungen und ich glaube fest daran, dass eben das analoge Buch, das physische Buch überleben wird.
Hoffen wir. Sie haben ja für die Frankfurter Verlagsanstalt ein Logo gewählt. Joachim Unsheld, den Elefanten, vielleicht bringt er ja Glück.
Ja, also der Elefant, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen.
Erzählen Sie.
Also die Geschichte geht so, also Peter Sorkam, der Gründer des Sorkam Verlages, hatte einen Messingelefanten auf seinem Schreibtisch im Verlag stehen und ich so als Vierjähriger, mein Vater, der dort eben als 7. Mitarbeiter eingetreten ist in den Sorkam Verlag, einmal besucht mit meiner Mutter und durfte dann auch in das Verlegerzimmer zu Sorkam, der mich da wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert hat, aber ich habe auf diesen Messingelefanten geguckt und der verschwand sofort in meinen Händen, woraufhin der Sorkam gesagt hat, ich schenke ihn dir. Und das ist so der Gegenstand, den ich als längstes habe und der steht auch weiterhin auf meinem Schreibtisch und der ist exakt so, dieses Signet, was ich habe, diesem Elefanten nachgebildet. Und also es hat jetzt gar nichts mit Eigenschaften dieses Tieres zu tun, in erster Linie natürlich auch, aber ich fand es sehr bezüglich, aus den Händen von Peter Sorkam das Signet zu entwickeln.
Ja. Sagt Joachim Unsheld im Doppelkopf von HR2 Kultur. Was wünschen Sie sich als nächstes? Welche Musik?
Das ist, also Loving Spoonful, Daydream. Es ist eine ganz wundervolle Gruppe aus den Anfang der 60ern in New York und die eine sehr sonnige Musik haben.
I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Thank you.
breakfast, you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
Das war Loving Spoonful mit Daydream auf Wunsch von Joachim Unzelt im Doppelkopf von H2 Kultur. Herr Unzelt, das sind diese Erinnerungen an die glücklichen Zeiten 60er, 70er Jahre, die wir hier ein bisschen mithören bei Loving Spoonful. Sie werden aber auch älter. Haben Sie schon mal daran gedacht, in die Rente zu gehen?
Also Rente ist ja für einen Selbstständigen ein Fremdwort. Weil man macht eben das, was man macht, und man hat niemanden, der einem dieses sozusagen Beamtenfallbeil mit 65 Jahren da irgendwie empfiehlt. Nein, also ich denke da nicht daran.
Und haben Sie an einen Nachfolger gedacht?
Das ist nun wieder eine andere schwierige Sache, weil eben aus der eigenen Familie da niemand da ist, der das machen könnte, und ich mich dann zu gegebenen Zeit halt entschließen muss, wie das weitergeht.
Sie haben mal gesagt, dass einer Ihrer Söhne aus der ersten Ehe Ihrem
aus Vater... Aus der einzigen Ehe.
Die zweite sind nochmal Vater geworden, dreimal Vater inzwischen.
Ja.
Aber einer dann aus dieser einzigen Ehe mit einer Französin, der würde Ihrem Vater ähneln.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Also
habe ich in einem Interview gelesen, dass ja, Sie mal ja, gesagt
ich,
hatten.
Ja, irgendwie. Ja, na, das würde ich inzwischen nicht mehr sagen. Also er ähnelt verdammt sich selbst. Und wenn man so sieht, wie er auf Instagram postet, und ja, ne, dann würde ich sagen, also er sieht verdammt viel besser aus als mein Vater.
Diese Ehe mit einer Französin hatte auch mit Literatur zu tun. Die Mutter ist Goncourt-Preisträgerin, Paul Constant. Und Sie haben schon am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, dass Sie Ihre Frau auch in Frankreich kennengelernt haben.
Ja, also das war jetzt so, dass ich tatsächlich meine dann spätere Frau, eine Französin, in Südfrankreich kennengelernt habe, im Ferienhaus von dem Verleger Antoine Gallimard. Und daraus hat sich da etwas entwickelt. Sie hat damals als Lektorin bei Flammarion gearbeitet. Und erst dann war die Rede davon, dass die Mutter eben eine bedeutende Schriftstellerin ist in Frankreich, Prix Goncourt-Preisträgerin und auch Mitglied der Akademie Goncourt, was ja auch jetzt eine ganz tolle Sache ist.
Sie haben dann noch eine weitere Frau später kennengelernt, Laura, und sind zum dritten Mal Vater geworden.
Ja, zum dritten Mal, das stimmt, ja. Ein bisschen als später Vater, aber es ist eine sehr schöne Erfahrung. Das Kind ist jetzt 2,5 Jahre alt und macht sehr viel Freude.
Ihre neue Freundin, Frau, Lebensgefährtin, ist Malerin, Laura. Und Sie haben ja auch einen engen Bezug zur Malerei.
Also sie ist genauer gesagt Fotografin und Grafikerin. Und die Bezüge, die ich selbst zu anderen Bereichen der Kunst habe, sind sehr stark. Das stimmt tatsächlich. Also ich habe früher sehr viel gemalt selbst, fotografiert, auch in Bereichen Musik, also musiziert. Ja, das sind Dinge, die dann irgendwann mal zu kurz kommen. Denn wenn man sich da leidenschaftlich mit dem eigenen Beruf befasst, ist relativ wenig Zeit, dann vieles zu machen. Nicht? Und wenn Sie sich überlegen, dann kommt noch der Sport hinzu, den ich sehr regelmäßig betreibe. Also es ist dann immer mit so einem leichten, wehmütigen Gedanken, dass man denkt, naja, also jetzt wird man doch lieber noch mal ein ganzes Wochenende malen oder fotografieren.
Sie waren schon sehr früh Fotograf und haben da ganz besondere Leute vor die Linse bekommen.
Ja gut, das Fotografieren, das, ich weiß nicht, war mir nicht in die Wiege gelegt, weil keiner meiner Eltern das gemacht hat mit dem Fotografieren, aber ich habe, glaube ich, seit dem 10. Lebensjahr irgendwie eine Kamera in die Hand bekommen und seitdem fotografiere ich und habe mein erstes Bild mit, glaube ich, 12 oder 13 Jahren an den Stern verkauft, weil ich der Einzige war, als ich weiß nicht, wie alt ich war, aber das kann man ja nachgucken, wann hat Nelly Sachs den Nobelpreis bekommen. Also ich war der Einzige im ganzen Lande bei Sorkam, der über ein Foto von Nelly Sachs verfügte und das wurde dann tatsächlich, ich habe da 50 Mark bekommen, das war also fantastisch und ich habe auch dann weiterhin die Fotografie sehr, sehr ernst genommen, durchaus auch Geld damit verdient und im Hinblick auch darauf, dass ich die Möglichkeit hatte, im eigenen Elternhaus Autoren zu fotografieren, habe ich sehr, sehr viele Autorenporträts gemacht. Übrigens auch von Beckett eine paar sehr schöne Serien.
Und auch von anderen Autoren noch.
Ja, Thomas Bernhard, Max Frisch, Handke. Also es ist natürlich die gesamte Nomenklatura, die damals in den 80er, 70er Jahren, vor allen Dingen 70er Jahren kommen die Fotos, im Hause meiner Eltern eben ein- und ausging.
Wie war zum Beispiel Thomas Bernhard?
Ach, Bernhard, der war sehr jovial. Also er war sehr, sehr, wie soll ich sagen, ironisch drauf. Immer perfekt gekleidet als englischer Gentleman und auch so mit diesem englischen Humor ausgezeichnet. Also ich habe ihn sehr, sehr humorvoll erlebt. Und man darf nie darüber vergessen, es war natürlich eine ganz schwierige Geschäftsbeziehung mit ihm, aber die immer mit Humor begleitet war. Wenn man den Briefwechsel jetzt meines Vaters mit ihm liest, immer im Hinterkopf behalten, dass beide es nicht ernst meinten, als es ernst zu sein schien. Es war immer mit so einem kleinen Blinzeln da, ne? Wir verstehen uns.
Am Ende kam es aber auch zum Bruch, ja?
Ja, also nennt man das Bruch. Ja, er ist sehr früh gestorben, muss man leider sagen. Ja, und sagen.
Kurz vorher hatte dann ihr Vater gesagt, jetzt reicht's.
Das war aber auch mit einem Blinzeln. Also wenn wir diese eine Minute haben, dann erzähle ich, es gab im Sorkam Verlag so etwas wie eine Postkonferenz. Täglich versammelten sich da die 6 Abteilungsleiter um 12 Uhr, Punkt, bei meinem Vater. Und dann kamen die wichtigen Sachen auf den Tisch und dann kam mein Vater lachend an und sagt, haha, ich habe einen Brief von Bernhard bekommen, ich lese mal vor. Es ist ein fürchterlicher Brief mit Beschimpfung und so. Wir haben uns gebogen vor Lachen. 3 Tage später kam mein Vater wieder und jetzt die Antwort, ich schicke heute den Brief raus. Und ganz böse hier, dieser Brief dezidiert, also gemein geschrieben von meinem Vater, wir haben uns gebogen vor Lachen. Also wenn man diesen Hintergrund sieht, es war ein Kampf auf Augenhöhe, aber immer mit der Abfederung des Humors.
Und es gibt ja jetzt auch Städtebeschimpfungen posthum von Thomas Bernhard und ausgerechnet Frankfurt ist die einzige Stadt, die nicht beschimpft wird.
Ja, ich glaube, hier hat er auch irgendwie keinen Preis bekommen oder ich meine, das... Mir fällt jetzt auch nichts ein, aus welchem Grund er es beschimpfen konnte, nicht? Also,
ja, hat ja eigentlich.
Wir haben ihn immer gut behandelt hier.
Diese vielen Hobbys, die Sie haben, verbinden Sie auch mit einem großen Interesse an Institutionen wie dem Frankfurter Literaturhaus, wo Sie auch engagiert sind. Also, Sie rechnen damit, dass Sie weiterhin so impulsiv, so aktiv, so innovativ sein können und deswegen keine Sorgen haben, dass sie einen Erben brauchen.
Gut, also jetzt sagen wir mal Literaturhaus. Ich finde selbstverständlich, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt ein Ehrenamt oder mehrere Ehrenämter hat und sich auch für ein bisschen für die Gemeinschaft da einsetzt. Ich bin jetzt seit, oh Gott, glaube ich, 9 Jahren da Vorsitzender des Literaturhauses Frankfurts. Und wir versuchen dort eben das beste Literaturhaus Deutschlands zu werden und wir sind auf dem besten Weg dorthin und ich begleite das sehr gerne mit diesem hervorragenden Leiter dieses Hauses, Hauke Hückstedt. Ich bin auch jetzt Vorsitzender der Stiftung Buchkunst hier in Frankfurt, weil ich der Ansicht bin, dass wir angesichts dieser digitalen Übermacht, die uns da so entgegenschwappt, uns wieder auf das besinnen sollten, was man anfassen kann und was auch bleibt, eben das schön gemachte Buch. Also ich finde, das ist eine sehr bereichernde Sache, wenn man eben für die Gemeinschaft ein bisschen aktiv wird.
Ja, dann kann ich nur sagen, mit dem Elefanten wünschen wir Ihnen viel Glück auf dem weiteren Weg. Und zum Schluss kommt dann doch noch der Revoluzzer, der Aufbegehrende.
Gut, also ich wurde ja gebeten, eine Musikauswahl zu treffen. Ich könnte 100 Titel nennen, aber von den Rolling Stones muss etwas dabei sein, weil seitdem ich irgendwie musikalisch denken kann, ist das die Gruppe, die mich begleitet hat durch mein Leben. Und da habe ich etwas Heftigeres herausgesucht.
Das hören wir gleich. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruthard Stäblein. Vielen Dank, Joachim Unzelt.
Dankeschön, Herr Stäblein.
Washed his hands and sealed his face.